Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Michael, folgende Nachricht. Ein Hobbyangler hat unlängst einen 1,28 Meter langen Hecht aus dem Bodensee.
Wie viel? Ein Meter?
1,28 Meter, also
28.
Ungefähr so groß wie du, kleines bisschen kleiner. Aber selber Angelerfahrung, ne? Das haben wir, glaube ich, schon mal gefragt.
Das hatten wir schon mal. Nee, Angler bin ich nicht. Ich esse gerne Fisch, ja.
Ja, da geht's dir wie mir. Und
deswegen schaust du immer gern, was es da so für Nachrichten gibt, oder? Was man aus dem Bodensee ziehen kann, was man dann...
Weiß gar nicht, Hecht hat so viele Gräten, das wäre jetzt nicht, aber es gibt ja, der Hecht ist ja im Vergleich ein kleiner Fisch, weil...
Ein kleiner Fisch, mit 1,28.
Ja, der Rekordfisch aus dem Bodensee ist ein Wels mit 2,43 Meter Länge und 70 Kilo, der hängt ausgestopft im Fischereimuseum Langenargen.
2,43 Meter. Und das ist das, was da unten in der Tiefe rum... Ja, schwiruliert, während wir da oben
genau, während planschen. Du deine Frau auf dem Schlauchboot, dann
über den Bodensee schippert.
Passieren solche Dinge unterhalb Wahnsinn. Von euch beiden. Und der Fischer aus Fußach, wo steht's denn? Wie heißt der gute Mann? Der Franz Blum behauptet, er hätte noch einen viel größeren, also Fisch
noch länger
gefangen, noch einen längeren. Der hat den längsten mit angeblich 2,72 Meter. Der 2,72. Hängt ausgestopft in seinem Restaurant. Also von dem her gilt es immer wachsam zu sein im Bodensee.
Knabbern die einen auch an?
Nein.
Nee, okay. Also diese Angst muss man jetzt nicht verbreiten über den Podcast.
Die Fischereiforschungsstelle sagt, dass die sind so sehr, sehr pflegeleicht, was das Essen angeht. Menschen gehören nicht zum Speiseplan. Dass die Viecher immer größer werden, hängt laut Experten von der Fischereiforschungsstelle daran oder liegt daran, dass das Wasser wärmer wird. Dadurch wird der Stoffwechsel aktiver und da wachsen Viecher stärker.
Das ist je wärmer, je größer.
So schaut's aus.
Also in 20 Jahren haben wir dann 3-Meter-Wälse, die wir da aus dem Wasser ziehen.
Ja, das ist durchaus nicht ganz ausgeschlossen.
Okay, ich glaube, ich gehe nie wieder schwimmen.
Ja, nee, also die Gefahr ist gering. Wir haben einen Gast heute, der vielleicht nicht als großer Fisch, wie groß? Also, aber durchaus.
Ein Wels vergleichbar.
Nicht, ja, sagen wir mal, auch schon ein Hecht in gewisser Weise. Zumindest, wenn man die Zeitungsarchive der letzten Jahre sich so anschaut, spielt dieser Mann immer wieder eine Rolle. Und zwar handelt es sich um Josef Möth, den Winzer aus Bregenz, Jahrgang 1975, der gerade 50 geworden ist. Er ist einvernehmlich geschieden, wie er verraten hat, hat jetzt ein Kind und eine Partnerin und ist heute unser Gast. Grüß Gott, Herr Möth.
Grüß Gott, sagt man in Österreich, richtig.
Ja, servus.
Hoi, hallo.
Ja, gehen Sie oft angeln? Ja, gehen Sie überhaupt angeln?
Ich bin wasseraffin, kann man wirklich so sagen. Also ich bin Taucher, nicht nur wegen der Vorgeschichte von einem Wein von uns, sondern Hobbytaucher. Ich bin gerne im Wasser. Also das Wasser ist ein absolutes Element von mir.
Ja.
Und vielleicht gleich einmal das zu aller Beruhigung der Welt, ist völlig, völlig harmlos. Also es gibt immer wieder Seeräubergeschichten hin und wieder, die aber ins Reich der Meer...
Ja, aber er hat schlechte Presse, wenn man den Wels so auf dem Foto sieht, wenn die drei Leute halten müssen und er hat schon einigermaßen ein interessantes Gesicht, sagen wir mal, da
ich unfreundlich muss schaut gestehen, ein bisschen aus. Im Kloster Merau hängt auch einer in der Bibliothek ausgestopft und den habe ich dort einmal mit 10 Jahren gesehen.
Ja.
Und das hat dann die Fantasie ordentlich bei mir angeregt. Das heißt, die Nächte waren nicht mehr so. Also ich habe dann schon ein bisschen wieder Mut fassen müssen, um den Bodensee aktiv zu betreten.
Ah ja, dann tauchen sie trotzdem. Ja, Überwindung innerer Ängste.
Das mehr im Meer, weil der Bodensee vom Fisch- und Artenreichtum, beziehungsweise halt Korallen. Ja, es ist nicht vorhanden, sagen wir mal so.
Das können wir dann demnächst klären, ob es Korallen im Bodensee gibt.
Muscheln haben wir. Leider.
Aber mich würde noch interessieren, das haben wir gar nicht gesprochen. Ist der genießbar?
Ja.
Lohnt sich denn, so einen Wels aus dem Wasser zu zielen?
Ja, wird inzwischen gezüchtet, ja. Und wenn er etwas jünger ist, so alte Wälse habe ich jetzt nicht die Erfahrung, wie die jetzt schmecken, aber es heißt dann immer, dass er etwas tranig oder moosig schmecken soll, angeblich. Aber die Jungen, also die sind als Wels-Waller unterwegs, wenn ich das richtig wiedergebe.
Bis zum gewissen
Gewicht. Und sind ziemlich, und du hast ja vorher Gräten erwähnt, also beim Hecht, also der Wels ist ja Gräten, hat grobe Gräten, sind recht gut zum Entfernen. Also und sehr schmackhaft, also ja, buttrig.
Ja, gerade weil wir das gesagt haben, da gibt's in Hörbrand hat's mal zeitweise eingegeben, der hat Welse gezüchtet und hat Leberkäse aus Wels gemacht.
Richtig, da war was, aber ob der aus Höhertanz war, weiß ich nicht, aber aus Fisch, der hat, da gibt's einige, also nicht nur Austriche, der ist einen deutlichen Schritt weitergegangen. Da gibt's etwas, ja, ich habe das mal auf einer regionalen Messe mal mitentdecken können oder dürfen, und es war sogar sehr schmackhaft. Wahrscheinlich, also ein bisschen derzeit am Preis gescheitert oder am Aufwand, das weiß ich nicht.
Aber vielleicht an der Akzeptanz, ich meine, ich weiß nicht. Unser Markus Söder, der ja ein berühmt-berüchtigter Food-Influencer geworden ist. Ja, ich weiß nicht, ob der weinen Minister würde, wenn der seinen Leberkäse, seinen Fleischkäse, wie es in Bayern heißt, weltdurchseucht.
Also, lieber Michael, um dir dringend Ärger zu ersparen, der Fleischkäse heißt bloß in Baden-Württemberg so, im Bayerischen heißt der Leberkäse.
So rum war es, okay.
Ja, auch meinen. Ja, um Gottes Willen. Also wir reden jetzt über alles Mögliche.
Ah, ja.
Und ach, da können wir gerade nur auf das Ende der Sendung hinweisen. Da gibt's natürlich wieder einen gastronomischen Tipp. Diesmal zieht uns nach St. Gallen. Und die Frage, ob die anständige Mittagspause mit entsprechendem Mittagstisch tot ist. Und in St. Gallen ist sie das nicht, im Restaurant Helvetia. Da gibt's besondere Anmerkungen am Ende des Podcasts. Und was hast du in deinem Kulturtipp?
Es ist verrückt, weil letzte Woche hatten wir schon völlig zufällig, ohne dass wir es abgestimmt hatten, dieselbe Stadt. Und jetzt habe ich auch einen Kulturtipp aus St. Gallen.
Gibt's ja nicht.
Nee, wirklich wahr. Und zwar, wir reden immer von den Festspielen am Bodensee und meinen damit die Bregenzer Festspiele. In St. Gallen gibt's aber auch Festspiele, die St. Gallener Festspiele. Und die sind schön im Innenhof dieser Stadt. Und wann die beginnen und was dieses Jahr dort gezeigt wird und ob es noch Karten für die Premiere gibt, das werde ich dann am Ende verraten.
Okay. Jetzt so, haben wir
zum Thema, warum wir eigentlich hier sind. Wir wollen ja in diesem schönen Waller, Tisch sitzen.
Richtig. Und wir sind eigentlich bei einem Winzer,
den heißen Brei,
der willens und in der Lage wäre, sogar eine Flasche Wein für uns zu öffnen. Also rein zu wissenschaftlichen Zwecken, versteht sich, nicht etwa um die Stimmung zu heben. Ja, Josef, wir haben vorher aufs Du geeinigt, weil es einfach eher vorarlbergisch so ist. Sepp, die meisten sagen Sepp zu dir.
Sepp sagt man zu mir, ja.
Wie öffnet man denn kunstvoll eine Flasche Wein, Sepp? Kannst du uns das mal demonstrieren?
So, während sie keinen Schraubverschluss hat. Aber wir haben hier einen Naturkork.
Ja.
Ich habe jetzt schon die Kapsel entfernt.
Ja.
Im Prinzip ist es nur mehr den Korkenzieher im Uhrzeigersinn hineindrehen, vielleicht mit etwas Schmackes. Oft gibt es einen Doppelhebel, ersten Hebel ansetzen, zweiten Hebel ansetzen und dann das Ganze vielleicht stilvoll und etwas leise, also ohne Plopp zu öffnen, sagt man in der Sommelier-Sprache, sage ich mal dazu. Aber ich sage mal so, es darf einmal hin und wieder ploppen auch, weil es ist ein lebendiges Getränk, ein lebendiges Genussmittel, deswegen braucht man nicht stoisch damit umgehen.
Aber warum denn kein Plopp? Ist das irgendwie?
Im Restaurant, im Restaurant ziemt es sich nicht so aufgrund des Widerhalles, aber ich wollte mal sagen, das hat sich mal über die Clique Weinkunde so eingebürgert.
Ja, und wenn der Champagner ploppt, dann läuft darf er meistens nicht über, weil dann
sollte auch nicht.
Aber es tut dem Wein keinen Abbruch.
Nein.
Hast du ausschließlich gekorkte oder hast du auch?
Wir haben sowohl als auch. Okay. Das kommt immer auf unsere alte Verfassung vom Wein an, was das Ziel vor Augen ist, sein soll. Ich schenke mal uns was ein.
Unbedingt.
Was ist denn für einer?
Ich habe mich entschieden jetzt gerade, weil es ist ja Freitagnachmittag 15 Uhr und damit es auch unsere oder eure Gäste wissen, damit wir nicht zum Vormittags da statt einem Kaffee das Glas Wein nehmen. Ich habe mich entschieden, ein Sauvignon Gris aufzumachen. Und zwar Sauvignon Gris ist eine neue pilzwiderstandsfähige Sorte. Eine Piwi-Sorte. Ja, also Abkürzung kann man sich rückmerken. Okay. Das wird sicherlich einer der Schlagwörter im Weinbranchenbereich werden. Piwi, pilzwiderstandsfähig, das heißt, die Reben brauchen wenig oder kaum Pflanzenschutz und sind da aber inzwischen, früher hat man eben bei diesen Piwi-Sorten das Problem gehabt, früher von 20, 30, 40 Jahren, dass die Weine nicht schmackhaft, sensorisch schmackhaft waren. Und das hat man jetzt über die Züchtung sehr, sehr gut hergebracht und da hat sich einiges getan. Ja, du schaust die Farbe gerade an, Michael. Es ist Goldgelb. Super. Der Grund ist deswegen die Sauvignon Gris, also nicht mit Sauvignon Blanc oder Sauvignon, sondern Sauvignon Gris.
Also nichts mit irgendwelchen Burgunder.
Nein, es ist eine Kreuzung aus Sauvignon Blanc und Zeringer. Bis 2019 hat man vermeintlich geglaubt, Cabernet Sauvignon Bronner. Es sind zwei, also das wären zwei Rotweinsorten, aber die Traubensorte selbst sieht ein bisschen aus wie Grauburgunder und sind rotbackig und deswegen kommt auch diese goldgelbe Farbe zustande nachher.
Super, sehr schön. Zum Wohl.
Zum Wohle. Noch anstoßen. Zum Wohle. Offensichtlich. Oh, der Klang ist sehr gut.
Ein sehr weicher Wein, kann ich gleich.
Oh ja, ganz sanft.
Wenig Säure, viel Geschmack, viel Volumen.
Cremig.
Dichte, cremig, danke, sehr gut. Mhm. Dann, wenn wir es gerade vorher vom Fisch oder vom Essen hatten, ein universeller Essensbegleiter.
Passt zu Hecht und Wels gleichermaßen.
So ist es, aber auch zu scharfen Currygerichten oder asiatischen Gerichten. Also ihr könnt so eine riesen Bandbreite abdecken.
Mhm. Zepp, wir sind natürlich aufmerksam geworden in erster Linie über die merkwürdigen Marketing-Dinge, die in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten gelaufen sind und vor allem aber natürlich das Experiment mit dem Weinfässern, zweimal 1000 Liter, einmal rot, einmal weiß, 60 Meter unter dem Bodensee, Wasserspiegel in einer Edelstahlfass, das aber ja komplett abgedichtet ist im Endeffekt und ja, wo ich mir auf den ersten Blick gedacht habe, ob ich das Ding jetzt bei mir im Keller reinstelle, auf den Dachboden. Vielleicht nicht, weil es da zu warm wird, möglicherweise. Aber ansonsten ist es ja eigentlich außer einem sagenhaften Marketing-Gag überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage, um sagen, das ist sinnvoll, den auf dem Seegrund zu versenken. Sonst würden die Leute das ja oder die Winzer das seit 1000 Jahren machen, weil Wasser gibt's ja meistens überall.
Also ich freue mich mal über die Fragestellung aus dieser Ecke. Die ist natürlich immer federführend, dass das Marketing im Vordergrund steht. Wir sind aber anders herangegangen. Also die Idee ist entstanden, wenn ich so anfangen möchte und darf, bitte.
Klar.
Die Idee ist entstanden. Der Grund ist, ein guter Freund von mir hat gesagt, Sepp, man hat schon wieder in Schiffsbäuchen Flaschen gefunden, das hört man immer wieder. Mhm. Und denen wird so eine exorbitante Qualitätsverbesserung nachgesagt. Mhm. Und die werden immer auf Auktionen versteigert und uns fällt das nötige Kleingeld. Dann habe ich dann gesagt, weißt du was, wir haben ein großes Gewässer vor der Haustüre. Dann schmeißen wir halt selber ein paar Flaschen hinein. Mhm. Und dann haben wir das ein bisschen weiter gesponnen und dann ist uns aufgefallen, beziehungsweise heutzutage über die diversen Suchalgorithmen, ich habe gesehen, dass noch keiner jemals einen Gegenversuch über Wasser, unter Wasser gemacht hat, um eben das auf eine seriöse Bahn auch zu bringen nachher. Und im Zuge dessen habe ich dann den ehemaligen Institutsleiter von Kloster Neuburg, das ist der Professor Diplom-Ingenieur Hofrat Robert Steidl, der das über das Institut nachher mitbegleitet hat, wissenschaftlich mitbegleitet. Und wir sind dann ein Team geworden, ein 20-köpfiges, länderübergreifendes Team, weil was ich selbst nicht von der Couch aus dachte, wie exorbitant der Aufwand ist, zwei Fässer Wein im Bodensee zu versenken. Es ist so, nicht nur die...
Ohne, dass sie kaputt gehen. Ohne, in dem Wissen, dass sie wieder hochkommen müssen. Genau, zu versenken, das kriege ich selber hin.
Da gibt es einen guten Spruch dazu, weil wir haben ja so eine Community-Gruppe, also eine Gruppe gebildet. Und dann ist einmal der Spruch gefallen, weil es eine... Wir hatten technische Unterstützung von diversen Diplom-Ingenieuren, die uns da mit Zeichnungen und so weiter und die Berechnungen das Ganze ausgeführt haben. Dann haben wir die Bergetaucher, Wasserrettungstaucher, die uns übrigens federführend unterstützt haben. Und da möchte ich gleich auch was dazu sagen. Ich habe die aus nächster Nähe die Wasserrettung beobachten dürfen können und mit ihnen sehr eng zusammenarbeiten. Also falls ihr mal am Bodensee eventuell mal in die Bredouille geraten solltet, auf im Überwasser in einer Notsituation, die sind richtig, richtig gut. Also da könnt ihr euch halt nur in der Not bitte einsetzen, aber die sind richtig, richtig toll. Ja, und im Zuge dessen war das so, dass der Patrick Bisoni mal, also eben unter Robert Steidl hat dann einmal gesagt, erst, das wird doch nicht so schwer sein, die zwei depperten Faseln dort zum Ofen schmeißen. Und der Patrick Bisoni von der Wasserrettung hat gesagt, das Runterschmeißen ist nicht das Problem, aber das Bergen wird das Problem werden. Grund ist das, Sedimentsgrund, wir wissen nicht, wie die Fässer reagieren, wenn sie liegen, wenn sie stehen. Und zwar der Sedimentsgrund, das muss man sich vorstellen, wie ein Vakuum nachher und wirken immense Kräfte drauf. Und dann ist es nicht so wie in der Badewanne, wie ich vermeintlich auch geglaubt habe, was Hobbytaucher mit einer Brevetierung bis 40 Meter. Das war dann doch ein Aufwand, den wir unterschätzt hatten. Und wir mussten und haben dann diese zwei Weinfässer modifiziert. Man muss sich vorstellen, fast wie eine Mondlandefähre. Wir haben 4 Stelzen mit 6 Metern Länge, die arretierbar waren.
Damit also, die aufrecht stehen.
Erst damit die aufrecht, damit die einfahren in das Schlammsedimentsgrund dort. Und wir haben dann große Teller noch hinmontiert, die wieder arretierbar sind, damit es so aufschwimmt. Weil wir wussten nicht, wie viel Einschub, also Sedimentseinschub vom Rhein zum Beispiel kommt oder wie überhaupt. Es gibt da keine Erfahrungswerte, was es anbelangt. Ja, und das waren eben diese Aufgaben. Und in knapp 60 Metern Tiefe, wer Taucher ist, der weiß, das ist der Dekompressionstauchgang als geplant. Der Tauchgang, die Wasserrettung kann unter gewissen, also sie können, sie haben die körperliche Konstitution und Kondition, das auch ohne Deko teilweise zum Ausführen, aber das wird dann schon eine Gratwanderung, muss man sagen. Also die sind schon sehr, sehr anspruchsvolle Tauchgänge. Ja, und wir hatten auch 2 Notsituationen, die dann Gott sei Dank glimpflichst ausgegangen sind, aber das kann dann sehr schnell in eine Spirale sich hineinwickeln und also halt in eine Abwärtsspirale und im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist dann schon mehr als lebensgefährlich nachher.
Aber jetzt ist doch, wenn man mal das zusammenrechnet, also da ist fast schon Lebensgefahr dabei, ziemlich viel Planung, Technik, und das kostet doch ein Schweinegeld.
Ja, um die Finanzen, das war dann so, wir hatten sehr viele Ehrenamtstätigkeiten, außer die behördlichen bzw. Wasserrettung, die wurden natürlich alle bezahlt. Aber das Team rundherum hat das alles im Ehrenamt gemacht. Und wir selbst haben die Kosten, also die sind so gewesen, ich sage es immer, um das ein bisschen in der Zahl zu nennen, kostet wie ein gebrauchter Sportwagen. Das kann sich dann jetzt so in die Richtung geht das. Und um, Erich, auf deine Frage nochmal, die Fässer sind Edelstahlfässer, sind auf 1,8 bar Druck geeicht. Sie haben aber ein Druckventil drauf. Wir haben die Fässer spundvoll gemacht. Spundvoll heißt also bis oben hin planvoll. Da darf, sollte keine Luft drinnen sein. Der Grund ist der, ist alles, was Luft ist, wird unter Wasser. Wir haben in 60 Metern Tiefe 6,5 bar Druck. Also das würde dann schon nachgeben, und wenn doch mehr Luftvolumen drin wäre, dann würde das auch implodieren. Also die Fässer haben eben den Druck abgelassen. Das heißt, der Wein ist genau im gleichen Druck quasi gestanden, wie das Wasser auf diesen Tiefe auch ausübt, auf das Fass im Prinzip, oder nicht mehr danach.
Und nach 417 und 472 Tagen kam die ganze Chose dann wieder an die Oberfläche und sofort der sensorischen Untersuchung unterzogen, oder erst einmal der Wissenschaftler, oder was war das Erste, was Sie mit den geborgenen Fässern gemacht haben?
Ja, es war so, wir haben in diesen gut 400 Tagen, schwach eineinhalb Jahren, haben wir 5 Tauchgänge gemacht, um die Fässer zu finden, zu suchen. Ja. Davon haben wir sie nur 3-mal gefunden. Und für den Zuhörer, um das besser zu verstehen, die Auflagen war unter anderem, dass wir keine physische Verbindung, das heißt, es konnte keine Boje oder dergleichen nach oben gesetzt werden. Das heißt, die Fässer sind plansohl am Seegrund gestanden. Und jetzt kommt dann James Bond ins Spiel, sage ich mal, gedanklich meistens. Das war auch, da gibt's einen Transponder oder dergleichen, das funktioniert nicht. Das GPS und Co. ab so 50 Zentimeter Wassertiefe funktioniert das nicht mehr. Das heißt, wir mussten die jedes Mal aufs Neue suchen, mittels also Suchleine. Wir haben einen Zirkel quasi, hat man unter Wasser am Boden. Wir haben also den Referenzpunkt über Wasser mittels GPS gehabt und haben dann eine Referenzleine am Boden runterlassen, und an diesem Anker nachher haben wir wieder eine Spule, ein Seilchen angemacht und dann das ausgezogen auf 10, 12 Metern und sind das im Zirkel im Kreis abgetaucht nach. Und dort, wo Spannung drauf kam, dort wussten wir dann, sind die Fässer. Und um die Frage weiter hinauszuführen, also es ist immer, verzeiht es immer, das ist natürlich mit 1-2 Sätzen nicht zu beantworten. Klar, ja. Die Fässer sind dann beim ersten Bergetauchgang bzw. Hebetauchgang war es dann so, wir haben dann, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, illegalerweise in einer Woche davor sind wir raus mit der ganzen Mannschaft, und dann haben wir die Fässer gesucht, extrem schnell gefunden. Das erste Mal, dass man sie richtig, wir haben sie 2-mal nicht gefunden, einmal während dieser Zeit, die haben sich nicht bewegt oder dergleichen, aber unter Wasser, man muss sich's vorstellen, es sind ca. 60 cm bis 1,20 m maximal Sicht im Normalfall. Wir hatten beim Versenken 2019, also am 15. Mai 2019, hatten wir extrem gute Bedingungen unter Wasser, über Wasser hatten wir Sturmwarnung. Mhm. Und unter Wasser, das sind die einzigen sehr guten Bilder geworden, wo man von 10, 12 Metern Sichtweite sprechen konnte. Und man muss sich aber so vorstellen, wenn man mit dem Tastsinn das ja suchen muss, dann hat man natürlich also bei 60 Zentimeter Sichtweite oder 1,20 Meter, ja, dann ist verständlich, dass man die Fässer nicht immer wieder findet. Mhm. Ja, wir haben sie ad hoc dort gefunden noch und haben dann eben auch Bojen 2-3 Meter unterhalb der Wasserlinie noch gesetzt in Rot und dann haben wir auch Flashlights montiert, damit man, weil es war die, wie du vorher erwähnt hast, ein riesen Medienspektakel auch. Wir haben ein separates Medienschiff nachher organisiert gehabt mit allem drum und dran drauf, damit auch Rede und Antwort fachlicherseits, sommelierseits gestanden werden konnte. Ich selbst war nicht auf dem Schiff, erst später nachher. Und ja, wir sind dann guter, frohlockendster Dinge rausgefahren. Auch die lässigsten von den lässigen sind da richtig cool raus. Und ja, dann sind wir runter und fanden die Fässer nicht. Ne? Und wir fanden auch die Berge, also die Bojen nicht, die Flashlights, nichts zu sehen. Es war nur grüne Wand. Ja, und dann haben wir wieder aufs Neue das ganze Prozedere anfangen müssen, also die Suchgeschichte. Und dann sind wir zweimal unten gewesen und haben sie nicht gefunden. Und es hat das Ersatzteam, sage ich jetzt mal dazu, es war zum Filmen eingeteilt. Die haben dann noch gesagt, ja okay, sie probieren es nochmals und haben mit den althergebrachten Dingen das versucht zu finden, haben es dann gefunden, aber in einer extremen Zeitnot, so dass sie über ihre Deko-Zeit hinauskamen und das natürlich sehr mehr als unangenehm war. Und einer der Protagonisten, der ist dann länger unten geblieben, der erste, also der, man sagt in der Tauchsprache Buddy, also sein, quasi man taucht im Buddy-System normalerweise. Und der ist dann hochgekommen und ich sage zum Gerhard, wo ist dein Kollege, wo ist dein Bade? Ja, der ist noch unten, der hat noch einhängen müssen und so weiter. Und dann kommt der Johannes hoch, oder? Und dann sage ich, spinnst Johannes, weil er hat auf dem Finimeter, hat er kaum noch Luftvorrat gehabt und das war halt dann richtig unangenehm. Und dann hat er nur so geschrien, ja, wegen der Luft weiß man nicht, aber ich habe zweimal in den Anzug reinbrunzen müssen. Entschuldigung, muss ich so sagen, wie er es gesagt hat, weil es war einfach so ein bisschen Hektik. Und wenn man dann nachher, der ist schon 3 Stunden im Wasser gewesen, in Summe nachher mit dem Trockentauchanzug und da lasten ja auch physische Kräfte am Körper. Ja, ja. Also da geht's nicht anders als pullern.
Ach, du Schreck.
Ja, und dann, und jetzt kommt eben das Sensorische nachher dazu. Wir wollten ja das Weißweinfass heben, den Chardonnay, und geworden ist es das Rotweinfass. Der Grund war deswegen, weil die stehen, sind 2 Meter, circa 3 Meter auseinander gestanden in 60 Metern Seetiefe. Und der Johannes hat eben als erstes das Rotwein, er hat nicht mehr geschaut, welches Fass, er hat nämlich schnell sein müssen, Hauptsache jede Sekunde Fass. Zählt, Hauptsache Fass, hat er entschieden, gut, dankenswerterweise, und dann haben wir das Fass hoch. Ja, und dann haben wir das probiert über Wasser nachher, und das heißt, dass wir, die erste Erkenntnis, das Witzige war, wir haben 6 Grad in etwa, also es wird immer geredet von 4 Grad im Bodenseegrund, also wie ihr vorher auch bei der Einleitung schon gesagt habt, beim Wels und Hecht, also die Wissenschaft sagt 4 Grad, beziehungsweise es hat sich verändert, der Bodensee unterliegt der Klimaerwärmung und wir reden jetzt, wir haben in diesen 1,5 Jahren die tiefst gemessene Temperatur war einmal 6,2 Grad, wir waren Winter wie Sommer draußen.
Oh wow.
Und das Witzige war, es war ein wunderbarer, heißer Julitag. Und ich habe schon so einen trockenen Mund von der Aufregung gehabt und von der Anspannung. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt trinke ich halt einfach einen kühlen Schluck Rotwein auch direkt aus dem Fass. Und dann kommt es hoch und dann hat es circa um die 16, 18, 20 Grad. Also optimale Trinktemperatur. Und jetzt ist im ersten Moment, also normalerweise müsste er 6 Grad haben.
So, ist ein roter.
Ja, ein roter. Also wir haben das falsche Fass erwischt gehabt, also in der Zeitnot. Und jetzt ist es so, und ich freue mich auf einen kalten Schluck Wein, sagen wir es mal so, unabhängig der Farbe. Und dann ist es Erste, was mir sensorisch gleich auffällt, also natürlich die Farbe beim Rotwein, aber denke ich, wieso ist denn der so warm, oder? Und wir haben erst 2 Tage später haben wir dann das Ganze durchgerechnet, beziehungsweise haben sich ein paar darum gekümmert, das funktioniert dann wie ein Wärmetauscher. Aufgrund des Hebens und des großen Wasservolumens gegenüber zum Fass wird der Wein stetig auch zur Wasseroberfläche hin, wo es immer wärmer wird, wird er auch sukzessive erwärmt. Und deswegen hat er nachher diese Temperatur.
Ach, durch die Reibung auch durchs Wasser? Oder?
Nein, das Wasser hat ja in Richtung Oberfläche, das war ein Julitag, ich schätze
okay,
mal, es hat 23, 24 Grad, es war sehr heiß. Und dann in 15 Meter Tiefe hat es dann schon 16 Grad. Und wir brauchen circa 20 Minuten, eine halbe Stunde haben wir braucht, bis das Fass heroben
war. Und wie hat er denn jetzt geschmeckt,
Sepp? Die Sensorik war so, ich hole es am besten so aus. Die Weine haben sich wirklich Aromen intensiviert. Es ist wissenschaftlich auch im Institut belegt über eine sogenannte gaschromatographische Untersuchung, eine gedeckte Dreiecksverkostung und auch eine Aromaanalyse. Also
nicht
alles.
Durch eine Semesterparty, sondern durch Messgeräte.
Durch Messgeräte, ja. Nein, das sind seriöse Wissenschaft. Mhm. Man muss aber dazu sagen, es sollten noch mindestens zwei Versuche noch angehängt werden, um eine seriöse Auskunft darüber geben zu können. Woran es exakt liegt, dass sich die Weine verändert haben, Aromen intensiviert, das ist ein bisschen schwierig zu erkennen, weil, wie du richtig vorher sagst, im Wohnzimmer, was soll der Unterschied sein? Also wir können Druck über Wasser nachahmen, wir können die Kühle über Wasser nachahmen. Etwas schwieriger wird schon in das energetisch saubere Habitat, das heißt kein Elektrosmog zum Beispiel. Das könnte man aber in einem Stollen zum Beispiel, also da kommt auch nichts hin. Da weiß man aber Lebensmittel, Käse und so weiter, die es gibt ein Projekt Epochale in Südtirol, die haben Wein ausgebaut in großen Fässern unter kontrollierten Bedingungen. Und das war dann der erste 100-Punkte-Wein, Weißwein Südtirols nachher. Und da rätselt man auch, ob es jetzt eben über diese Elektrosmog-Geschichte herkommt. Wir können es noch nicht beantworten und vielleicht geht es auch in die Parawissenschaften. Muss ich ein bisschen schmunzeln. Danke.
Ja, ein bisschen Geheimnis muss ja sein.
Ja, weil der Wein besteht zu 70-80% aus Wasser. Wasser ist Energieträger. Also vielleicht hat sich da was getan. Mhm. Aber wie gesagt, das ist Parawissenschaft, keine bewiesene Wissenschaft, muss ich immer dazu sagen, aber ich glaube, am besten ist es erklärt, viele, auch die seriösesten Wissenschaftler, die ich an der Hand habe, die lassen auch lieber einen Wünschelrutengeher drüber gehen über ihre Grundstücke oder um alles auszuschließen, was man ausschließen kann oder einschließen kann, sagen wir mal so.
Aber habt ihr den Wein in den Tiefen des Sees mit demselben Wein verglichen, den ihr hier oben auch gelagert hattet? Also Blindverkostung mehr oder weniger. Einmal das oben, einmal das unten und dann.
Völlig korrekt.
Ja.
Also ich hatte keinen Zugriff auf die Weine, die Gegenversuche lagen. Es sind schon bei mir auch welche gelegen, aber um das seriös zu gestalten wissen, ja, ist der gleiche Wein in Magnumflaschen im Institut in Klosterneuburg 700 Kilometer gelagert worden im Kühlraum. Mhm. Und der wurde dann zur Rückanalyse herangezogen und zur Gegenverkostung herangezogen. Wir konnten kein Pendant machen mit der gleichen Menge, mit dem gleichen großen Fass. Mhm. Da fällt uns die Menge, weil wir sind ein klein Weingut, darf ich ruhig sagen so. Und dementsprechend haben wir die Ressource von der Menge nicht.
Mhm. Okay, aber es ist das, was man eine Doppelblindstudie nennt. Beide sind blind, beide wissen nicht, was sie trinken.
So ist es, ja. Also eine gedeckte Dreiecksverkostung, also ja, die wissen nicht, was von was ist. Ja. Und dann müssen sie eben sagen, schmeckt er mir nach dem und dem. Und besser ist immer schwierig zu sagen, weil es ist ein persönliches Geschmacksempfinden nachher sonst.
Ich habe gesehen, den sogenannten Tiefenrausch, so hast du die Weine getauft, die gibt's noch zu kaufen?
Wir haben wir haben die Buchhaltung gemacht, je 159 Flaschen,
von 153
von 1299.
Entspricht das deinen Erwartungen? Bist du enttäuscht? Ich meine, im Moment kostet die Stückpreis 222 Euro, steht auf deiner
Homepage. Ist korrekt, Homepage. Ja. Der Grund ist, wir haben angefangen ganz am Anfang mit 69 Euro. Das ist aber dann zu tief gegriffen gewesen für den Aufwand. Mhm. Wir haben dann uns auf 101 Euro, und das ist auch die größte Menge, also die dann weggegangen ist nachher. Und
dann hast du mit schwindendem
Bestand, umso teurer ist der Wein geworden. Enttäuscht überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, vielleicht nochmal zur Sensorik. Ich habe das große Glück gehabt, beim Heinz Winkler vor 2 Jahren im September noch einzukehren, also Aschau, Residenzwinkler, immer noch der jüngste Drei-Sterne-Koch der Welt und habe mich auf Anhieb, ich fasse es jetzt ein bisschen kürzer, ich habe mich auf Anhieb sehr gut mit ihm verstanden und unterhalten. Und sein Restaurantleiter, der Klaus, dem habe ich gefragt, eben darf ich mir nicht, ich habe zwei, also ich hätte einen tiefen Rausch im Auto und ihr habt zwar eine profunde Weinkarte, aber ich hätte gerade Lust drauf, Sonntagmittag war es, bin alleine unterwegs gewesen und habe dann dementsprechend noch gefragt, ob ich nicht eine Flasche aufmachen darf. Und dann hat er gesagt, der Klaus, der Herr Winkler, gesagt, er verzichtet gerne aufs Korkgeld, wenn er einen gehörigen Schluck davon bekommt. Jetzt sind wir um 2:30, 3 bin ich draußen im Patio gesessen, im Garten und habe ein kleines Zigärchen geraucht und den Wein genossen und auf einmal kommt der Heinz Winkler in blütenweißer Montur, also Kochmontur, herausgestürmt aus einem Küchenkabäuschen und ruft über den ganzen Garten, Sepp, was hast du da getan? Ich kenne die besten Burgunder der Welt und das ist einer davon.
Ach was.
Und ja, das
war eine Auszeichnung.
Ja, das muss ich ehrlich sagen, das war das Wunderbarste, was man eigentlich über den Wein so sagen kann.
Also, wenn man sich ein kleines bisschen mit Weinsorten auskennt und mit typischen Weinregionen, da gehört jetzt mal Vorarlberg nicht dazu. Du hast ja so eine Art Gemeinschaft gegründet. Wie hieß das ganze Ding?
Verein der Weinbetreibenden Vorarlbergs.
Richtig, ich glaube, da sind 70 Leute mit drin.
Ja, ich gehörte zu den Gründungsmitgliedern, ja. Und wurde dann zum Obmann gewählt und bin inzwischen nur mehr Ehrenobmann, weil ich habe 25 Jahre das Ganze mit versucht aufzubauen, habe aber gesagt, jetzt brauchen wir mal frisches Blut und wir sind inzwischen 60 Mitglieder. Es ist so, der Vorarlberger, also wir haben ja drei Länder, oder? Und der Bodensee selbst hat 1500 Hektar Weingartenfläche. Wenn man das Einzugsgebiet ein bisschen mit dem Hinterland, wenn man 20 Kilometer ins Hinterland fährt, 30 Kilometer, sind wir bei 2500 Hektar Weingartenfläche. Da muss man aber schon dazu auch sagen, das ist immer noch nicht einmal ein Lichtlein in der Weinwelt. Das ist einfach verschwindend gering und deswegen darf man ruhig den Bodenseewein auch richtig hoch einschätzen. Mhm. Und in Vorarlberg ist es noch geringer. Deswegen habe ich es so erwähnt. Wir haben 20 Hektar, vielleicht 25 Hektar Weingartenfläche, die nicht eruiert sind, also offiziell eruiert sind. Der Grund ist aber das, in Österreich ist es so, wir haben Oberösterreich und Kärnten sind auch keine weinbautreibenden Länder gewesen. Die haben uns inzwischen schon lange überholt. Mhm. Warum? In Vorarlberg sind die Flächen, die Ressourcen, also die Fläche, die sich dafür eignen, sehr, sehr gering. Das heißt, wir haben hier, auf der Rheintalseite spreche, haben wir den Rhein als natürliche Grenze zur Schweiz nachher und die Gründe und also die Grundstücke sind oftmals die ganz guten, sind nur Baugrund und die gibt halt keiner her zum Wein machen, weil wir wissen, ja, wir reden von 1.000 Euro der Quadratmeter hier im Unterland, um den Dreh herum wird es sein, oft mal ein bisschen mehr sogar.
Man muss viel Wein.
Ja, und das geht mit Wein also nicht aus zum Finanzieren. Ja. Deswegen müssen wir ein bisschen bescheidener sein. Jetzt habe ich gerade den Bodensee erwähnt und das ist mir ein großes Anliegen, wenn ich jetzt die Chance schon einmal habe. Und man kann das ruhig als offizielle Premiere jetzt sagen und ankündigen auch. Ich möchte gerne, also weil wir diesen Versuch nur einmalig machen durften, diesen tiefen Rausch. Behördlicherseits auch und Marketingseits, wie du gesagt hast, Erich. Ich möchte gerne an die tiefste Stelle, also 251 Meter in den Bodensee mit jeweils einem Schweizer oder zwei Schweizer, zwei Deutsche und ein österreichischer Winzer oder 111 an die tiefste Stelle jeweils ein Fass versenken, also dass wir 3 oder 5 Fässer versenkt haben nachher. Das Ganze lässt sich, wir haben es durchgedacht schon, das bringen wir her, technisch nachher. Und das Wunderbare ist, das war ja ein wahnsinniges Leuchten, ein Projekt für die Region, ein federführendes. Der Grund ist das, wir haben auf der ganzen Welt gibt es keinen See, wo drei Länder angrenzen und dazu noch Wein angebaut wird. Und wir hätten einen Schulterschluss. Der Schulterschluss, das heißt, wir könnten die Grenzen mal aufheben, imaginär, sage ich mal, und wirklich uns vereinen und das Ganze vielleicht unter Mission 251 oder Mission 251 laufen lassen. Und im nächsten Jahr, wenn man das ein Jahr gemacht hat, kommen wieder 4 oder 5 andere Winzer zum Zug und wieder 4, 5, also dann wäre das ein alternierender Prozess und dementsprechend könnten dann so, dass der Schulterschluss auch gewahrt bleibt nachher und
klingt überhaupt nicht nach Marketing.
Jetzt habe ich aber eine Frage. Im Bodensee, das hatten wir ja auch schon in diesem Podcast, sind die Grenzen zwischen den Ländern gar nicht so genau definiert. Woher wisst ihr dann, wem welcher Wein gehört?
Ich nehme mal an, wir werden es schaffen, die Fässer zu kennzeichnen.
Okay, ja, das ist klar. Gut. Aber wäre das sowieso nicht sozusagen ein neuer Nebenerwerb, sozusagen, wenn das so einmalig ist und hier gemacht werden kann, warum kommen nicht alle Winzer der Welt jetzt zu dir und sagen, Sepp, versenk meinen Wein im Bodensee?
Es gibt, wir dürfen es nicht. Also das heißt, der Bodensee unterliegt Auflagen, die sind grenzüberschreitend geregelt. Sie sind zwar nicht Gesetz, aber sie werden eingehalten. Und dafür ist die jeweilige Behörde vom jeweiligen Land zuständig. Mhm. Es gab ja auch eine Versenkung vom Gin vor Romanshorn. Und da ist es so, dass man innerhalb der 25 Meter Seehaltentiefe beziehungsweise innerhalb der 300 Meter Uferzone war es nämlich, also dann gilt das als Hoheitsgebiet definiert und da braucht man keine Genehmigung. Und beim Lebensmittel ist es auch nicht tragisch, wenn etwas passieren würde, würde das Gewässer nicht verunreinigen. Das
vielleicht die Fische irritieren, ja, aber genau, bisschen zu den Schwimmern.
Die Stuttgarter haben beim Zähneputzen halt vielleicht ein bisschen.
Ja, weil du gerade den Gin erwähnst, der ist ja nie wieder aufgetaucht, aber weiß man bis heute nicht, ist er,
also wir gehen
ist er
davon,
geklaut?
Mein
oder
Team
ist er,
geht davon aus, dass es vom Stehlen her können wir uns nichts vorstellen, weil wir wissen, wie schwierig die Tauchphysik ist zum Einhalten. Ja. Und da können kleinere Fehler oder kleinste Fehler schon eben zu einem Riesenschaden führen. Ja. Und wenn man das Fass suchen, also wir haben ja selber die Fässer von 5-mal, obwohl wir exakte Position wussten, 3-mal gefunden, 2-mal nicht gefunden. Also dann muss man schon ein wirklicher Glücksritter sein, wenn man die Koordinaten hat und wie kommt man zu denen und dann auch noch das Fass finden und dann das Equipment haben zum Bergen. Also das ist schon ein Riesenaufwand.
Die Schweizer haben ja 395 Flaschen von dem Gin schon verkauft, bevor sie
ihn
festgestellt haben, dass sie den gar nicht mehr aus dem See rauskriegen, weil sie nicht mehr finden.
Cooles Geschäftsmodell.
Ja, genau. Hast du auch schon die eine oder andere Flasche vorbestellt gehabt, bevor du deinen Wein versucht hast?
Ich trinke zwar Spirituosen, aber nicht in diesem Ausmaß. Ganz selten. Also Wein ist meine absolute Leidenschaft und es ist auch so, wenn ich mal 2-3 Gläschen getrunken habe, dann reicht's dann auch wieder.
Nee, ich meine, ob du deinen Wein, ob du dann Vorverkauf hattest, das sagen die verkaufen.
Wir haben das nicht gemacht. Wir haben nicht eine Vorverkaufsaktion gemacht. Wir sind das sehr gemütlich angegangen.
Mhm. Jetzt muss ich nur noch mal ganz kurz zurückkommen, weil ich glaube, die Frage war nicht ganz beantwortet. Wieso darfst du das nicht wiederholen, die Fässer versenken, aber dafür dann mit 3 Ländern das an der tiefsten Stelle machen? Da waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben.
Das ist noch nicht ausgegoren.
Ach so.
Das ist
die Ankündigung.
Jetzt geht
die Alarmglocken in dem ganzen...
Ja, genau. Der Mensch spielt schon wieder. Genau. Also die Genehmigung war einmalig. Der Grund ist das, weil der Bodensee nicht zum Marketingzwecken herangezogen oder Geschäftszwecken herangezogen werden darf. Ja, hat man mir so gesagt zumindest. Aber jetzt muss man sich das mal vorstellen. Wir leben alle in einer wunderbaren Region, auch die vom Tourismus oder vom Statement abhängig ist. Wir haben diverse super coole, geile Industriebetriebe, auch da die federführend in ihrem Segment Bereich sind, Segment sind. Und da muss man einfach auch, und jetzt muss man sagen, okay, wenn wir es schaffen, uns wirklich als, weil ich, deswegen habe ich vorher betont, mit 2.500 Hektar sind wir nicht einmal ein Licht, aber dann würden wir Aufmerksamkeit generieren und egal in welchem Segment, egal ob es ein Geschäfts-, ein Businesskunde ist, der hierher kommt, ein Tourist, der herkommt, aber wir haben einen gemeinsamen Alleinstellungsmerkmal und das ist das Schöne.
Apropos, du hast vorher gesagt, der Möd spinnt schon wieder möglicherweise. Jetzt sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die sind durchaus untypisch, zum Beispiel, dass man in Vorarlberg Syrah und Merlot anbaut. Also die habe ich eher, verbinde die mit wärmeren Weinbaugebieten und zwar baust du die schon relativ lang an. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt mit spürbarer Klimaveränderung, glaube ich, zu erklären. Warum so exotische Weine? Du hast ja Weinbau studiert. Was hätten dann deine Weinbaulehrer zu dir gesagt? Ich sag, der Syrah am Bodensee, geht's noch? Weil, also...
Also studiert habe ich nicht, ich habe nicht einmal eine Matura, ich habe eine Fachschule gemacht. Okay. Und zum anderen, warum Syrah? Das war nicht ein jugendlicher Leichtsinn, aber ich habe die Sortimentsliste gesehen von der Rebschule, wo wir unsere, also die Jungreben herbeziehen. Und dementsprechend ist da Syrah draufgeschnappt. Und dann frage ich den Rebveredler, was ist Syrah? Und dann hat er gesagt, die alte ungarische Sorte. Und ich habe mich nicht näher informiert. Man muss sich vorstellen, das ist 1991 gewesen. Mhm. Also da war es literarisch, dem näher zu kommen, relativ schwierig, muss man so sagen. Und dann haben wir gut, dann haben wir gesagt, dann pflanzen wir 300 Stück aus. Und dann ist eben der Syrah im Haus angekommen, sagen wir mal so. Also es war eigentlich ein reiner Zufall. Jetzt wissen wir natürlich, dass er im Prinzip also eine persische Sorte ist, zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Und ja, und wir haben ihn immer als Cuvée beim Zweigelt dabei. Mhm. Und der Merlot, wo du angesprochen hast, der ist Traubenzukauf gewesen. Der Grund ist das. Also wir haben das einmalig zugekauft. Der Grund, ich wollte mal wissen, wie ist es, wenn ein Jahr überhaupt nicht funktioniert, wenn wir einen kompletten Ernteausfall haben, sei es durch ein natürliches Ereignis, Hagel etc. gehört er dazu. Und dann wollte ich mal wissen, wie ist logistisch zum Handeln, wenn man Trauben zukauft. Funktioniert, aber wir sind derzeit Gott sei Dank immer da schon gut davon gekommen. Und jetzt das Ganze noch einmal fortführend zu beantworten. Haben wir gerade 4.800 neue Rebstöcke ausgepflanzt, eben auch wieder Piwi-Sorten, die neuen Donau-Wedliner, das ist grüner Wedliner mit Seval Blanc gekreuzt, damit man resistent sind. Dann haben wir auch Pinot Nova, Blauburgunder neu, geht in die St. Laurent-Richtung. Und Muscaris haben wir auch noch, das ist gelber Muscatella im Prinzip. Also warum? Wir denken in die Zukunft hinein, ja, um den Pflanzenschutz auch zu minimieren.
Okay. Wir hatten es in der vorletzten Folge davon, wie sich der Wald am Bodensee verändert aufgrund des Klimawandels. Da hat der Förster der Mainau gesagt, es ist nicht kurz vor 12, es ist schon lange danach. Wie ist es denn in den, du hast ja auch schon angedeutet, ganz neue Rebsorten, da denkt ihr in die Zukunft, oder? Wie ist das? Wie empfindet ihr den Klimawandel insgesamt am Bodensee? Wird das die Weinlandschaft komplett verändern? Hat es sie schon komplett verändert?
Also eine seriöse Aussage zu tätigen. Wir können jetzt gerade zwei Jahre direkt im Parallel vergleichen. Mhm. Letztes Jahr hatten wir April, Mai, Juni permanent Regen. Also es war schauerhaft im wahrsten Sinne des Wortes. Und zum anderen ist es heuer so, reden wir von wirklich den besten Bedingungen, die wir jetzt bis jetzt überhaupt hatten. Was sollen wir für eine Aussage daraus treffen? Das Pendel schlägt, ich kann nur sagen, das ist die einzige Aussage, die ich wirklich treffen kann. Das Pendel schlägt in beide Richtungen wirklich extrem aus. Okay. Aber hin und wieder also zum Vorteil und hin und wieder gereicht es zum Nachteil. Beim Wäldern ist es auch, natürlich wird es ähnlich sein, oder manche Jahre werden sie noch normal betrachtet und manche Jahre werden sie noch als extrem betrachtet werden müssen auch.
Aber so von der Nutzbarkeit von Pflanzen. Also wenn wir jetzt die pilzresistenten Rebsorten zum Beispiel haben, ist das auch wahrscheinlich schon eine Reaktion auf den Klimawandel.
Das wäre okay. Ja, auch nicht nur das, sondern wir haben auch natürlich, es ist ein ökologischer und ökonomischer Vorteil. Also Pflanzenschutz kostet zum einen Geld und zum anderen, ja, man muss sagen, also in manchen minimalen Bevölkerungsschichten wird er auch nicht gerne gesehen. Wobei die meisten Winzer meines Wissens nach eh schon fast nur mehr, wirklich in einem sehr zahmen Bereich unterwegs sind, es lässt sich da schon gar nichts mehr ausbringen, was wirklich schadhaft wäre. Okay. Bei uns im Betrieb ist es so, sicherlich erwähnenswert, wir sind komplett insektizidfrei, wir sind komplett herbizidfrei und arbeiten im Bio-Segment, was es anbelangt. Allerdings letztes Jahr nicht besonders erfolgreich, weil durch diese nasse Witterung und mit diesem mit Kupfer und Schwefel hauptsächlich ist es kaum zum Erhalten gewesen, dass man eine ordentliche Traubenmenge hereinbekommt. Die Qualität hat noch passt. Ja, und im Zuge dessen, es wird auch so sein, es braucht sicherlich eine gewisse Zeit, bis sich die neuen Piwi-Sorten in den Köpfen, auch in den journalistischen Köpfen, ein bisschen sensibilisiert haben und breit gemacht haben. Aber ich erkläre es und vergleiche es immer so. In Österreich war einmal der blaue Portugieser und der Blauburger vorherrschend. Und er wurde komplett verdrängt, kann man ruhig sagen, vom Zweigelt. Der Zweigelt, warum? Weil er ertragssicherer ist, etwas einfacher, also robuster auch ist. Und deswegen hat sich das Ganze dann verschoben noch. Und so wird sich's vielleicht eventuell, gewisse Sorten werden immer ihre Stellung haben, behalten, aber der Weg fürs Neue in die Zukunft muss offen sein.
Da fällt mir ein, oder die Frage, was denn bitte ein Seebrünstler ist und was er mit dem armen Müller-Thurgau, der sich im Grab rumdrehen würde, wenn ein von seiner Sorte gezogener Wein Seebrünzler heißen wird?
Das ist ganz simpel, weil der Müller-Thurgau ist die vorherrschende Weißweinsorte rund um den Bodensee. Mhm. Und um uns ein bisschen abheben zu können als Marke, haben wir einen Seebrünzler genannt. Aber der Seebrünzler ist keine Beleidigung, sondern der Bregenzer, der Stadtbürger, der Citizen, sage ich immer auf Englisch, oder? Der Stadtbürger von Bregenz heißt Seebrünzler. Und da gibt es eine ganz wunderbare Erklärung von einer Hotelfachschülerin, die uns am Weingut vorgestellt hat. Die hat gesagt, wissen Sie, warum der Seebrünzler so heißt? Weil der Bregenzer den Bodensee nicht nur zum Baden nimmt.
Ist aber mutig, den drauf zu schreiben auf seine Flaschen und dann auch noch so einen amtlichen Preis zu verlangen. Die sind 14,50 die Flasche. Ja, also ich kriege in Nonnenhorn auch einen ausgezeichneten Müller-Thurgau für 7,90. Ja. Was rechtfertigt denn, ist es der Titel Seebrünzler, dass er den nahezu doppelten Preis rechtfertigt?
Ja, also rechtfertigen der Preis, Angebot und Nachfrage, auch natürlich. Die Kunst des Verkaufens natürlich und die Qualität, die ist unbestritten. Ja,
für jemand, der von Marketing keine Ahnung hat, weiß ich das richtig gut.
Ja, unbestrittenerweise sind die Müller-Thurgau alle unisono hervorragend rund um den Bodensee. Aber bei uns ist es einfach so, wir machen nur 1.000, 1.200 Flaschen im Jahr vom Seebrünzler und der ist dann immer relativ schnell vergriffen. Mhm. Und heuer haben wir nur sehr, sehr wenig machen können. Aber es ist auch so, ich stelle die Frage einfach zurück, warum zahlen manche Menschen für einen Wein aus einem bekannteren Weinbaugebiet 100, 200, 300 Euro die Flasche, obwohl es im Nachbardorf genau den gleichen gibt, um einen Bruchteil des Preises noch und die Qualität, wenn man sie nebeneinander steht, auch. Also das ist der freie Markt, ganz simpel. Also Kapitalismus, du pur und pur bei mir.
Ja gut, wenn der freie Markt da ist, dann sind aber andere bestimmt auch ein bisschen neidisch auf die Weinversenkaktion, oder? Ich meine, haben da auch mal Leute Neid oder Kritik geäußert oder haben rübergeschildert und gesagt, das macht er doch nur, der kann ja.
Das kann man ruhig so sagen auch. Also Neid ist sicherlich entstanden auch. Das ist unbestritten. Ich muss aber wirklich dazu sagen, dadurch, dass ich ein eloquentes Team um mich hatte und habe, bin ich nicht nur gebrieft worden, sondern das ist im Fleisch und Blut. Also da ist keine einzige Wimper dabei mit irgendwas Scharlatanerie oder Lüge oder sonst dergleichen, sondern, und wenn es nämlich so auf einem richtig stabilen Sockel steht, dann ist der Neid wurscht und also wurscht, man muss damit umgehen können auch. Also das wird es immer geben, wenn der eine einen Preis macht oder der eine, aber Verzeihung, das ist eine Charaktereigenschaft oder wenn jemand mein Antrieb ist, etwas besser zu machen und neidvoll zu sein oder etwas anders zu machen, also neidlos zu sein, weil Neid ist etwas, was wir nicht brauchen, sondern ob das ein Auto, sage ich mal, ist, weil der andere ein größeres, ein schnelleres fährt, das ist mir wurscht. Mhm. Wenn das mein Segment ist, wo ich hin möchte, dann muss ich halt schauen, dass ich halt über einen seriösen Weg das generieren kann. Und bei mir im Wein ist es so, ich versuche mich immer weiterzuentwickeln, das ist meine Charaktereigenschaft und da gehört aber Neid und Missgunst gehören nicht dazu. Wenn das für jemand anderen dazugehört, dann sei es so.
Und fairerweise kann man vielleicht noch erwähnen, diese Aktion strahlt ja auch auf die anderen ab. Und wenn sie die anderen jetzt, also Deutschland und die Schweiz, bei dem nächsten Projekt die anderen noch einbeziehen möchtest, dann profitieren die anderen ja auch davon. Ne? Also wenn man als Bodensee laut sein muss auf der Welt, damit man auch wahrgenommen wird als Weinbauregion, dann braucht es wahrscheinlich 1, 2, 3, 4 die auch mal diese Lautstärke produzieren können, generieren können mit solchen Aktionen.
Das meine ich auch. Was ich möchte mir auch gern zurücknehmen, also lass gerne einen Vortritt auch für andere, zum einen und zum anderen. Ist es aber so, du sagst es richtig, wir haben schon Protagonisten, Weinprotagonisten am Bodensee, die über Jahrzehnte hinweg durch ihre Qualität für Furore gesorgt haben, aber wir brauchen trotzdem die Waage daraus. Mhm. Wir brauchen auch das Marketing, wir brauchen eben auch einen augenscheinlichen Zusammenschluss, also nicht nur, dass es geredet gesprochen wird, sondern auch getan wird und offensichtlich nach außen hin transportiert wird. Das funktioniert in den Gemeinden schon sehr, sehr gut. Also in dem Nonnenhorn hast du erwähnt gerade, Erich, eben da sind die Winzer schon sehr, sehr nah aneinander dran, also miteinander haben. Man müsste aber auch separat verkaufen. Da wird es auch nicht so sein, da wird auch der ein oder andere mal mit dem Auge drüber schauen, wie macht er das, warum verkauft er besser als ich und so weiter. Oder man schaut sich bei den anderen Betrieben was ab, aber abschauen ist eine Kopie und deswegen wäre es das Gute halt, wenn wir uns selber auf die Füße stellen und sagen, okay, wir sind die wirklich elementar innovativ.
Okay.
Bevor wir jetzt in die Zielgerade zu unserer heutigen Folge einbiegen, würde ich noch gern ein bisschen Wasser in deinen Wein schütten. Du hast nämlich durchaus 2024 auch mal eine negative Schlagzeile verursacht. Die Geschichte mit den Vogelnetzen, das Urteil vor dem Gericht in Feldkirch und das Letzte, was ich gelesen habe, dass dieses Urteil noch nicht rechtskräftig wäre und dass es möglicherweise noch einen Einspruch dagegen gibt, beziehungsweise möglicherweise ein Anschlussverfahren. Kannst du uns sagen, was da war, was zum Schluss rausgekommen ist und ob das Urteil jetzt so stehen bleibt oder ob das sich nochmal geändert hat?
Also zunächst einmal, das ist vollkommen richtig. Ich bin vor Gericht als Täter im Sinne von für Tierquälerei oder angezeigt oder derzeit bin ich verurteilt nicht rechtskräftig zu ein Jahr Haft oder 28.800 Euro Geldstrafe. Der Grund ist das, wir verwenden Ernteschutznetze gegen, also Vogelfraß. Und jeder, der ein bisschen einen Hausgarten hat oder so in dergleichen, umso länger die Vegetationsperiode geht, umso weniger Nahrungsmittelangebot ist da und umso effektiver ist der Vogelfraßnacher. Und effektiv meine ich mit 100% Schaden und nicht nur 5 oder 10%, wie man vermeintlich glauben würde. Wir haben gesetzlich legitimierte Ernteschutznetze verwendet. Es verheddern sich darin aber hin und wieder Vögel. Und der Tierschutz meinte, dass ich da jetzt eine Tierquälerei begangen habe und bin dementsprechend jetzt vor Gericht gelandet. Es sind alle perplex und verwundert, die aus der Landwirtschaft kommen. Und das Urteil selbst nachher ist drinnen gestanden, schriftlich zugestellt. Bedingter Vorsatz, Bindestrich billigend in Kauf genommen. Und jetzt muss man sich vorstellen, billigend in Kauf. Das heißt, wenn das wirklich halten würde, das Urteil, egal ob man in welcher, wie stark, dass man für Tier- oder Naturschutz ist, man dürfte sich nicht mal mehr in einen Zug hineinhocken, weil dann nimmt man billigend in Kauf, dass ein Vogel hineinfliegt in die Scheibe. Wenn man in einem Gebäude mit Fenster sitzt und dann fliegt ein Vogel hinein, nimmt man es billigend in Kauf. Wenn ich auf dem Traktor sitze und ackern tue und die Mäuse raustreibe und niederfahre, nehme ich es billig in den Kauf. Und bei mir sind es 8 Vögel gewesen, die dort drinnen leider verendet sind. Aber wir machen es nicht irgendwo, weil es eine Gaude ist, sondern das lässt sich halt, das ist unvermeidbar leider. Es gibt Techniken, Möglichkeiten, man denkt dann immer an Schall oder an akustischen Abschrecken halt, Abschreckung. Ja. Das machen wir auch, aber das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad und irgendwann ist das nachher, die Grenze erreicht. Dann gibt es noch verschiedene Einnetzungsarten auch, aber es ist keine perfekt und das ist das Problem, nämlich egal, ob das jetzt dann 2 oder 1 oder dann ist der Igel wieder, dann ist wieder der Reh, dann ist wieder, also es zieht sich durch die ganze Bandbreite. Also mich haben zig Winzer, Landwirte, nicht erbost, sondern perplex angerufen und gesagt, was soll denn das sein? Weil das ist ja, wir können ja nicht mehr arbeiten. Also der Ernteschutz muss da gegeben sein.
Das heißt, ist da jetzt eine Berufung offen?
Die Berufung läuft, ja. Okay. Die ist inzwischen beim Oberlandesgericht Innsbruck und wird mir jetzt, also ich muss schauen, also zum einen, ich bin ja ein Kleinbetrieb, ich kann mir nicht einmal ansatzweise diese Geldstrafe leisten, die völlig aus den Daumen geschüttelt wurde. Und mir ist aber auch wichtig betonen, ich glaube, im Gespräch hat man sich jetzt auch gemerkt, dass wir wirklich pro Naturschutz, pro der ganzen Geschichte sind, aber wir müssen auch schauen, und das muss man mit legitimen, guten Mitteln, muss man einfach schauen, dass das Ganze auch, dass man die Ernte einfahren kann, weil neben Hagel, neben Pilzkrankheiten oder neben Insekten gibt's halt eben, also, oder wir haben auch nachher die Kirschessigfliege im Herbst nachher, also gegen was oder für was wir dagegen halten müssen, alles, es reicht eh schon. Und dann, ich habe einmal so zusammengefasst, ich mache mal einen Satz, das Jahr eines Winzers, das sieht so aus. Zuerst haben wir Fröste, dann haben wir unwetterartige Niederschläge, dann haben wir Pilzkrankheiten, dann haben wir Hagel, dann haben wir Kirschessigfliege, dann haben wir Vogelfraß und wenn dann noch was draufhängt, behauptet nachher der Kunde, es schmeckt nicht oder es ist zu teuer oder beides.
Gibt es denn schon einen
einen Gerichtstermin für Innsbruck?
Nein, gibt's noch nicht.
Kann also auch sein, dass es nicht öffentlich verhandelt wird, sondern auf
dem Weg. Es ist immer öffentlich. Es ist immer öffentlich. Also wir stehen auch hier, ich stehe auch zu dieser Geschichte, weil da gibt's nichts zum Verheimlichen oder dergleichen, sondern da ist eine, ja, jeder Flugzeugstarter, also ich will es nicht, auf die schwache Schulter nehmen, aber das darf nicht sein, dass einem die Lebensgrundlage dahingehend genommen wird nachher.
Ich meine, das hätte jeden treffen können. Also das, dieses Netz, jeder, der dieses Netz einsetzt, genau, hätte diese das Anzeige Netz wird am
ganzen
können.
Bodensee auch, genau das gleiche Netz wird am ganzen Bodensee verwendet.
Ja, genau. Und der Bio-Winzer.
Egal, der ja, es wird genau das gleiche Netz verwendet.
Das ist also ein Grundsatzthema, das das Gericht da verhandeln muss. Das wird natürlich eine spannende Angelegenheit, weil es eine extrem große Dimension hat. Also 8 Vögel, die natürlich die Erntepraktiken oder die Weinbaupraktiken am ganzen Bodensee betreffen können, oder? Wenn keiner mehr dieses Netz einsetzen darf nachher. Oder ja, wird, weil er
Sorge hat. Ich bin tatsächlich nicht sachverständig. Ich habe einfach.
Also das sind wir nicht. Ja, nee,
also die Sachverständigengeschichte ist so, wir haben einen Gutachter, der hat ein Gutachten dazu abgegeben. Das möchte ich jetzt nicht in der Nähe heraus erläutern, aber ich sage es ganz simpel so. Einer der obersten Gutachter Österreichs hat gesagt, Herr Möth, ich kann Ihnen kein Gutachten erstellen, weil es keine Benormung gibt und wenn es keine und die Netze sind in Österreich legitim. Also bei mir wird unsachgemäß gespannt, oder? Wird angeführt, oder? Und die Abspannung, die war bei mir korrekt, oder? Die leidet hin und wieder durch Wuchs oder durch Wind, aber es waren betriebsfremde Personen im Weingarten und bevor, also ich habe eine Bitte, wenn etwas, egal in welchem, ob es in der Landwirtschaft oder sonst, bevor man selbst Hand anlegt, außer es ist wirklich Gefahr im Verzug, dass ein Mensch oder ein Tier zu Schaden kommt, dann ja, aber ansonsten geht man her und ruft die Exekutive und dann geht man das Ganze in normaler Besonnenheit an und macht sich nicht selbstständig in fremden Häusern, fremden Grundstücken, fremden Stellen oder sonst dergleichen.
Michael, in dem Fall brauchen wir jetzt noch ein Happy End mit der Bodenseefrage.
Ja. Ja, wir möchten immer gern wissen, wo der Gast eigentlich seinen Lieblingsort am Bodensee hat.
Ich selbst?
Ja, genau. Also haben Sie für die... Hast du? Entschuldigung, das ist so...
Ja, jetzt habt ihr aber
so, bei mir kommt das nicht so... Ja, total. Kommt nicht so leicht raus. Also Sepp, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer, wenn du denen eine wahnsinns tolle Stelle, die nicht im Instagram-Atlas zu finden ist, empfehlen solltest, wo bist du denn gerne?
Ich mach's euch noch schwerer. Und zwar, ich hatte das große Glück, ich bin fast 5 Jahre, alle 10 Tage rund um den Bodensee geradelt und mit meiner Ex-Gattin, die gerade im Hintergrund werkelt, die hat ein Boot, ich durfte den Bodensee vom Boot aus kennenlernen und umgekehrterweise mit dem Rad auch das Hinterland. Und ganz offen gesagt, ich möchte keine einzige Region irgendwo hervorheben oder keine einzige Ortschaft, sowohl die Schweizer Uferseite, die leider Gottes oft einmal über die Finanzkraft nachher bemisskredet wird, sagen wir mal so, weil so teuer und so weiter, aber die Qualität, die dort geboten wird, ist schon etwas, was richtig gut ist, also. Und umgekehrterweise, es gibt Stimmungen auf der deutschen Bodenseeuferseite, die wiederum mit den Weinfesten verbunden werden können. Oder es ist einfach immer so eine hohe Individualität und man muss ein bisschen Glück haben, auch da hinein zu geraten, sei es einmal auf der Reichenau oder also ihr kennt es euch ja auch aus. Aber der Grund ist der, es wäre fatal, da würde ich gegen meine Prämisse, beziehungsweise so lebe ich auch und das mag ich am Bodensee, es hat jedes... Wenn ich im Lindau bin, ist mir oft zu viel los auf der Insel. Da denke ich mir, ha, gut, zack, ist da die Hölle los. Aber dann gehe ich im Winter hin, wenn einmal wieder mal ein bisschen ruhigere Phase ist und es ist wieder eine eigene Stimmung. Also da muss ich sagen, das mache ich nicht.
Gut, wir haben mit Marketing angefangen. Super. Und wir hören Bodensee-Marketing auf. Niemanden verletzt und ausschließt. Das ist ja eigentlich, also du könntest ja auch Tourismusbeauftragter der Region werden.
So sehe ich mich auch.
Ja, sichtlich. Super. Großartig. An dieser Stelle biete ich an, wenn du dann die anderen beiden Winzer beisammen hast und die behördliche Genehmigung und ihr steht kurz davor, ein paar Fässer Wein in die tiefste Stelle des Bodensees einzusetzen, dann bist du herzlich eingeladen in die nächste Folge vom Der Wellenreiter Podcast, um darüber dann zu sprechen. Schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht müssen wir dann ein Fünfergespräch führen.
Ja, also unbedingt,
Da müssen wir ein paar Mikrofone besorgen.
Ansonsten viel Erfolg, vielen Dank für die Auskunft, vielen Dank für das tolle Gespräch und gute Ernte.
Danke an die Zuhörerschaft, bin gerne immer erreichbar, telefonisch, per E-Mail, wenn es Detailfragen gibt oder irgendwas anneckt.
Wunderbar.
Hier bin ich.
Prost Mahlzeit.
Alles Dankeschön. Gute. Danke, dass ich Gast sein durfte.
Genau. Und nun mit den besten Empfehlungen.
Der Mittagstisch erlebe hoch. Wann hat das eigentlich angefangen, dass man die Mittagspause derartig entehrt und statt richtigem Essen irgendwelche als Smoothies getarnte Babynahrung durch den Strohhalm saugt? Es gibt nicht mehr sehr viele Inseln der mittäglichen Esskultur, in St. Gallen allerdings schon. Äußerlich die Zeit stillstehen zu lassen, aber von innen heraus innovativ sein. Auf diese Formel lässt sich das Restaurant Helvetia reduzieren. Man sieht dem Gebäude mitten in einer Wohngegend an, dass es ursprünglich mal als Feierabendbeize gedient haben mag, doch aus dieser Urwüchsigkeit mit altem Holz und futuristischem Design, Glaslampen aus den 1950er Jahren, hat das Gastgeberpaar Svenja Bellmann und Adrian Nessensohn eine elegante Tugend gemacht. Hohe Fenster, nobel abgewetztes Parkett, klassische Bestuhlung à la Bistro und ein Kellner mit bodenlanger Schürze, liebenswert, präsent und stets kundig. Nur auf die Frage, warum man die Vorspeise, ein wunderwürziges Tartar von der Lachsforelle mit Kohlrabi und Rettich, in einer Pfütze aus mit Kohle gefärbter Buttermilch setzen musste, bleibt der eine kulinarisch schlüssige Antwort schuldig. Das interessant anmutende Nass auf dem Teller hat zum Glück keinen negativen Einfluss auf den aromatischen Einstieg. Nichts weniger als perfekt gelungen sind die Rinderbacken in ihrer vor lauter Fleischaroma dahinschmelzenden Wuchtigkeit. Dunkel geröstete Würfel vom Hokkaido-Kürbis lassen herbstliche Töne anklingen. Grüne Kleckse von Bärlauchpesto wirken als rassige Einsprengsel. All das findet auf einem schönen Parmesan-Risotto statt und träufelt von einer dunklen Jus mit jeder Menge Kraft. Sämtliche Gänge stellen auf den regionalen Charakter der Küchenphilosophie ab und so erfährt der Gast vom beredten Kellner, was aus dem eigenen Garten auf dem Teller landet und welche Mühle etwa den Grieß im Dessert beigesteuert hat. Es schließt ein angenehm unprätentiöses, aber hochpräzises Menü ab und kombiniert ein schaumig-luftiges Grießflommerie mit Waldbeeren und Mandelkrokant. Solche Qualität gibt's mittags bereits ab 39 Franken im Menü.
Für Opernfreunde ein Tipp aus St. Gallen. Im Juni finden die St. Gallener Festspiele statt. Gezeigt wird die Oper Tosca von Puccini. Drei Hauptfiguren gibt es in der Oper Tosca. Die Sängerin Floria Tosca, den Maler Mario Cavaradossi und den Polizeichef von Rom, Baron Scarpia. Die Handlung spielt im Jahr 1800 in Rom vor dem Hintergrund von Napoleons Staatsstreich. Die Sängerin Tosca liebt den Maler Mario, der einen befreundeten Rebellen versteckt. Der Polizeichef Scarpio will aber die Liebe Toscas erzwingen und lässt Mario verhaften, weil dieser die Rebellen unterstützt. Scarpio befiehlt, dass Mario exekutiert wird, nur um Tosca unter Druck zu setzen. Aber Tosca tötet Scarpio im Affekt, woraufhin Mario exekutiert werden soll. Tosca geht zunächst davon aus, dass es nur eine Scheinexekution ist, weil Scarpia sie damit erpressen wollte. Aber das ist nicht so. Und als sie merkt, dass Mario tatsächlich getötet wurde, springt sie zur Flucht, selbst von den Mauern der Burg in den Tod. Tja, das ist Oper in Reimform. Am Ende sind alle tot. Und dennoch gehört Tosca zu den beliebtesten Werken Puccinis. Sie gehört fast jedes Jahr zu den 5 weltweit am häufigsten gespielten Opern. Das liegt zum einen an der packenden Geschichte. Liebe, Verrat, Eifersucht, Mord und Totschlag. Zum anderen liegt es daran, dass die Musik zum Besten gehört, was Puccini je komponiert hat. In jedem Fall das richtige Werk für die St. Gallener Festspiele, die im Klosterhof des UNESCO-Weltkulturerbes aufgeführt werden. Im Hintergrund der Bühne steht die imposante Stiftskirche. Die Oper Tosca von Puccini bei den St. Gallener Festspielen am Freitag, 20. Juni, findet die Premiere statt. Es gibt noch Restkarten, aber nur noch am Rand. Macht jedoch nichts. Die Stimmung überträgt sich auch dorthin.
Musik.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.